Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Nieser. Hallo und herzlich willkommen. Die Regierungskoalition will alle Novellierungsvorschläge zur Abtreibung zur weiteren Bearbeitung weiterschicken. Und wird es Polen gelingen, den Migrationspakt doch noch zu blockieren? Ja, unter anderem zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem, was ist der Mechanismus, der einen Teil der deutschen Politik so stark an der Entspannungsdoktrin in Bezug auf Russland festhalten lässt? Hat die SPD in den letzten zwei Jahren Fortschritte bei der Aufarbeitung der Fehler der Ostpolitik gemacht? Und wieso tut sich Bundeskanzler Scholz so schwer mit der Formulierung, die Ukraine müsse den Krieg gewinnen? Unter anderem darum geht es in Teil 2 unseres Gesprächs mit dem Historiker und Co-Autor des neuerlichen Brandbriefs an den SPD-Vorstand Jan-Klaas Behrens. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. EU-Ratspräsident Charles Michel drängt auf mehr Investitionen in die Verteidigung und Staatspräsident gedenkt der Opfer des Katyn-Massakers und zieht Parallelen zum Krieg in der Ukraine. Wir müssen mehr in die Verteidigung investieren, betonte der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel in Warschau. Gemeinsam mit Premierminister Donald Tusk und Regierungschefs aus 6 weiteren EU-Ländern hat Michel gestern die strategischen Prioritäten der EU für die nächsten 5 Jahre erörtert. Zu den Schlüsselaufgaben des EU-Rats für die nächsten Jahre, so Michel, gehöre zweifellos die Stärkung der Wehrhaftigkeit. Es ist entscheidend, dass wir die Ukraine maximal unterstützen und unsere Verteidigungsbereitschaft sowie unsere Kapazitäten stärken. Mehr Investitionen in unsere Verteidigung und die Stärkung der europäischen Industriebasis sind unerlässlich. Wir wollen mit unseren transatlantischen Partnern, unseren Verbündeten zusammenarbeiten. Wir sind überzeugt, dass, wenn wir Fortschritte machen, dies der NATO, unserem Bündnis, zugutekommen wird, erklärte Charles Michel. Premierminister Tusk unterstrich die zentrale Bedeutung der Sicherheit für die EU-Mitgliedstaaten und äußerte sich zu Europas globaler Rolle. Mit unserer wirtschaftlichen, finanziellen, technologischen Stärke und Bevölkerungszahl übertreffen wir die USA und Russland zusammen. Wir müssen uns unserer Stärken bewusst sein und sind prädestiniert, nicht nur uns selbst, sondern auch andere wirksam zu verteidigen, betonte der polnische Regierungschef. Das Treffen fand im königlichen Łazienki Park statt. Neben Michel und Tusk haben an den Gesprächen auch die Premierminister von Estland, Griechenland, Finnland, Irland, Luxemburg und Spanien teilgenommen. Sie diskutierten über die Schlüsselaufgaben des Europäischen Rates bis 2029. Politiker der Regierungskoalition haben angekündigt, alle Gesetzesentwürfe zur Abtreibung zur weiteren Bearbeitung an einen außerordentlichen Parlamentsausschuss überweisen zu wollen. Im Sejm hat gestern die erste Lesung der Gesetzesvorschläge zur Lockerung des Abtreibungsgesetzes stattgefunden. Die Abgeordneten befassen sich mit 2 Vorschlägen der Linken und je einem der Bürgerkoalition und des Dritten Weges. Nach dem Vorschlag der Bürgerkoalition soll die Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt sein. Der Entwurf des Dritten Weges sieht die Wiedereinführung der Bestimmung vor, die einen Schwangerschaftsabbruch im Falle irreversibler Fehlbildungen des Fötus erlaubt, einer Bestimmung also, die dem Urteil des Verfassungsgerichts vom Oktober 2020 vorausgeht. Die Abstimmung ist für heute Nachmittag geplant. Staatspräsident Andrzej Duda hat einen Kranz am Katyn-Epitaph in Warschau niedergelegt und eine Abrechnung mit den Verantwortlichen für das Katyn-Massakers sowie den Krieg in der Ukraine gefordert. Kriegsverbrechen müssen geahndet und die Täter verurteilt werden. Sie müssen sich vor der Welt für ihre Verbrechen verantworten und ihre Gesichter sollten bekannt sein, um zu verhindern, dass sich solche Gräueltaten jemals wiederholen, betonte Duda. Der Staatspräsident fügte hinzu, dass das Ausbleiben einer strafrechtlichen Verfolgung der Täter des Katyn-Massakers indirekt zu weiteren Massakern wie in Bucha in der Ukraine im Jahr 2022 geführt haben könnte. Im Frühjahr 1940 hatte der NKWD fast 22.000 polnische Bürger ermordet, die nach dem Überfall der Sowjetunion auf Polen am 17. September 1939 gefangen genommen worden waren. Unter den Erschossenen befanden sich Offiziere der polnischen Armee, Polizeibeamte, Beamte, Wissenschaftler, Universitäten, Professoren, Künstler, Ärzte, Lehrer und Rechtsanwälte. Sie bildeten die Elite der Nation, ihr militärisches, intellektuelles und kreatives Potenzial. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Musik. Zeit für einen Blick in die Pressekommentare. Die am Mittwoch vom Europäischen Parlament ratifizierte große Reform der Migrationspolitik muss noch vom EU-Rat abgesegnet werden. Dort wolle Donald Tusk erreichen, dass Polen aus dem obligatorischen Verteilungsmechanismus für Asylbewerber ausgeschlossen wird, schreibt Jerzy Bielecki in einer Analyse für die konservativ-liberale Rzeczpospolita. Wie der Autor erinnert, habe die damalige Regierung unter Tusk im Jahr 2015 auf Druck Deutschlands ein umstrittenes System von obligatorischen Migrantenquoten für jeden Mitgliedstaat akzeptiert. Die damalige Opposition habe dies als Abtretung eines Schlüsselelements der nationalen Souveränität an Brüssel bezeichnet. Zwei Monate später habe Tusks Entscheidung zum Sieg der konservativen PiS bei den Parlamentswahlen beigetragen. Donald Tusk, so der Autor, wolle diesen Fehler heute nicht wiederholen. Nur wenige Minuten nach der Verabschiedung des Migrationspakts habe der Premierminister versichert, wir werden Polen vor dem Umsiedlungsmechanismus schützen. Damit das neue Gesetz in Kraft treten könne, so Bielecki, müssen ihm 55% der Mitgliedstaaten mit mindestens 65% der EU-Bevölkerung bei einer Abstimmung im Europarat Ende April zustimmen. Werde Polen es schaffen, bis dahin eine blockierende Minderheit zu bilden, um die Reform der Migrationspolitik an der letzten Hürde zu verhindern, fragt der Autor. Bislang spreche sich neben Polen nur Ungarn offen gegen die vorgeschlagenen Änderungen aus. Über solche Entscheidungen würde man im EU-Rat aber nur selten abstimmen. Es sei eher üblich, dort informell im Hinterzimmer einen Kompromiss zu suchen, der alle zufrieden stelle. In der Vergangenheit erinnert Bielecki, habe Warschau bereits signalisiert, dass es aufgrund der Aufnahme einer großen Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine und aus Belarus nicht gezwungen werden sollte, Migranten aus Nordafrika und dem Nahen Osten aufzunehmen, um den Süden der EU zu entlasten. Vor allem die Partner des Weimarer Dreiecks, Frankreich und Deutschland, könnten Polen bei dieser Argumentation unterstützen. Und damit zwei Monate vor den Europawahlen vielleicht den Erfolg nationalistischer Gruppen vereiteln. Daher werden wahrscheinlich einige EU-Hauptstädte bereit sein, Tusk zu unterstützen. Sei es nur, um einen Wahlerfolg der oppositionellen konservativen PiS zu verhindern, so Jerzy Bielecki in der Rzeczpospolita. Das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna befragt den Rechtsexperten und ehemaligen Vorsitzenden des Verfassungsgerichts, Professor Andrzej Zoll, zur Abtreibungsdebatte im Parlament. Heute, so Zoll, gebe es noch keinen Entwurf, an dem die Abgeordneten arbeiten könnten. Zuerst treffe die Angelegenheit in einen Sonderausschuss. Erst dort würde ein Text entstehen, den man schließlich diskutieren könnte. Geht es nach dem Rechtsexperten, würde Staatspräsident Andrzej Duda alles, was bislang zu diesem Thema gesagt worden sei, nicht unterschreiben und ohne ihn sei die Reform des Abtreibungsgesetzes nicht möglich. Wie Zoll erinnert, habe er bereits 1997 als Vorsitzender des Verfassungsgerichts entschieden, dass die Abtreibung auf Wunsch nicht eingeführt und als legal angesehen werden dürfe. Heute würde er dasselbe sagen. Er stütze sich dabei nicht auf den Inhalt der polnischen Verfassung, sondern auf die Tatsache, dass der Fötus von der Zeugung bis zur Geburt ein Wert sei, den das Gesetz schütze. Dasselbe habe der EU-Gerichtshof 2011 festgestellt. Der menschliche Embryo, unabhängig davon, wie er entstanden sei, ob auf natürlichem Wege durch In-vitro-Befruchtung oder sogar durch Klonen, sei mit einer Menschenwürde ausgestattet, erklärt Zoll im Blatt. Somit sei ein Embryo kein zukünftiges menschliches Wesen, sondern ein sich entwickelndes menschliches Wesen. Es bestehe also ein Konflikt zwischen zwei Werten, dem Wohl des sich entwickelnden menschlichen Wesens und dem Wohl, auf das sich die Frau berufe. Zu Zolls Zeit habe das Verfassungsgericht entschieden, dass das Wohl des sich entwickelnden menschlichen Wesens wichtiger sei als das der Frau. Bestimmungen, die eine Abtreibung ohne Rechtfertigung innerhalb von 12 Wochen erlauben, seien deshalb verfassungswidrig. Diesen Standpunkt vertrete er auch heute noch, sagt der ehemalige Vorsitzende des Verfassungsgerichts, Professor Andrzej Zoll, im Gespräch mit Dziennik Gazeta Prawna. Soweit die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Damit zu unserem nächsten Thema. In einem Brandbrief kritisieren 5 sozialdemokratische Wissenschaftler die Parteispitze für ihre Ukraine- und Russlandpolitik. Zeit für Teil 2 unseres Gesprächs mit dem Mitautor des Briefs, dem Historiker und SPD-Mitglied Jan-Klaas Behrens.
Wieso hat sich eigentlich die Entspannungspolitik der SPD in ein gefährliches Wunschdenken verwandelt? Verstehen Sie den Mechanismus?
Na, ich glaube, man hat sich in der SPD lange die Geschichte erzählt, dass diese Entspannungspolitik direkt zur deutschen Einheit geführt hat, zum Ende des Kalten Krieges geführt hat, auch zum Ende dieser Atombedrohung, über die wir schon geredet haben, die die Deutschen ja sehr belastet hat im Kalten Krieg. Und das ist eine schöne Geschichte, das ist aber nur die halbe Wahrheit, nicht? Wenn man sich anschaut, wie wirklich der Kalte Krieg endete, da muss man natürlich weniger über die SPD reden, dann muss man mehr über Gorbatschow reden und über Ronald Reagan und über Margaret Thatcher. Das waren natürlich tatsächlich die historischen Protagonisten in diesem Prozess. Aber man hat lange geglaubt, dass wenn man sozusagen diesen Kanal nach Moskau, den Egon Bahr sozusagen damals in den 70er Jahren etablierte, dass wenn man den nur pflegt, dass man zu so einer Art ewigen Frieden in Europa kommen könnte, nicht? Durch diesen Ausgleich. Ja, das hat auch ein bisschen was natürlich auch zu tun mit dieser Tradition deutsch-russischer Beziehungen, dass man glaubte, sozusagen auf die in Anführungszeichen kleineren Länder in Europa nicht hören zu müssen und die großen Probleme einfach zwischen Berlin und Moskau lösen kann. Und diese Hybris ist auch bis heute weit verbreitet, glaube ich, in Teilen der Politik, im Deutschen Bundestag, nicht nur in der SPD, nicht? Also schauen Sie Frau Merkel von der CDU an, die hat genauso gedacht, die hat sich auch überhaupt nicht für Polen interessiert zum Beispiel. Aber auch in den Apparaten, also im Auswärtigen Amt, im Bundeskanzleramt und so weiter. Der Kampf gegen diese Mentalität wird ein sehr langer und hartnäckiger Kampf sein hier in Deutschland.
Und könnte es sein, dass zumindest zum Teil dieser Mythos der Ostpolitik, der sozialdemokratischen Ostpolitik für einige Kreise in der deutschen Politik ein Feigeblatt war, hinter dem man lukrative Geschäfte mit Russland machen konnte?
Naja, ich glaube, es gibt beides, nicht? Es gibt überzeugte Ostpolitiker, die einfach an dieses Projekt glauben. Und da würde ich zum Beispiel jetzt Rolf Mützenich dazu zählen oder Ralf Stegner in der jetzigen SPD-Führung. Das sind einfach Ideologen, die glauben, dass man sozusagen im Dialog mit dem Kreml alle europäischen Probleme lösen kann, weil man das früher auch so gemacht hat. Das sind letztendlich Schüler von Egon Bahr. Das andere ist ein anderes Problem, da müsste man dann eher über so Figuren wie Gerhard Schröder reden. Nicht, das ist das Problem, dass das Russland Wladimir Putins natürlich Korruption exportiert und Korruption sozusagen auch als Waffe einsetzt, dass es Politiker kauft aus dem Westen, sowohl im Amt als auch ausgeschiedene. Wir müssen da auch nicht nur an Deutschland denken, wir könnten auch nach Frankreich oder Italien oder Österreich schauen, dann finden wir andere Beispiele für diese russische Einflussnahme. Durch Korruption, durch Kauf von Leuten, durch Geschäfte wie Nord Stream oder andere Rohstoffgeschäfte, das muss man sich sehr genau anschauen. Und deswegen fordern wir in dem Brief ja auch eine Aufarbeitung, eine schonungslose der deutschen Russlandpolitik. Und da gehört natürlich auch dazu, sozusagen festzustellen, in den Archiven, in den zugänglichen Dokumenten und Materialien, wer eigentlich sozusagen die Verantwortlichen dafür waren, dass solche Projekte wie Nord Stream gegen Widerstand aus der EU, gegen Widerstand aus dem Baltikum, gegen Widerstand aus der Ukraine, gegen Widerstand aus Polen durchgesetzt wurden, nicht? Und wie das geschehen ist, das ist eine Frage, die ja Frau Merkel bis heute nicht beantwortet hat.
Der offene Krieg, wie gesagt, dauert schon seit über 2 Jahren. Sie haben jetzt eine ehrliche Aufarbeitung der Russlandpolitik oder breiter gefasst der Ostpolitik erwähnt. Ist eine solche Tendenz in der deutschen Öffentlichkeit bereits zu spüren oder ist es noch zu früh?
In der Öffentlichkeit ja, nicht. Es gibt ja zum Beispiel das schöne Buch Die Moskau Connection von dem Kollegen Markus Wehner von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn ich richtig informiert bin, ist das mittlerweile auch auf Polnisch erschienen. Mhm, genau. Das können Sie lesen. Das ist sozusagen die erste journalistische, wobei der Kollege Wehner ist auch Historiker, Osteuropa-Historiker sollte ich sagen. Der kennt sich schon ganz gut aus. Die erste sozusagen journalistische Aufarbeitung, da gibt es schon großes Interesse. Aber wir haben natürlich auch in der deutschen Politik eine ganze Generation von Leuten, die Karriere gemacht haben unter Gerhard Schröder, unter Angela Merkel, die diese Politik verteidigt haben, die wenig Interesse an dieser Aufarbeitung haben, die weiter in Amt und Würden sind. Nicht? Das geht natürlich hoch bis zum Bundespräsidenten, der bekanntlich Außenminister war unter Angela Merkel und auch für diese Politik gestanden hat.
Olaf Scholz, Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor 2 Jahren eine Zeitenwende angekündigt. Wie verstehen Sie diesen Begriff?
Naja, die Zeitenwende bedeutete einerseits, dass man es mit einer neuen Realität in Europa zu tun hat, durch diesen russischen Angriff, nicht? Ich gehöre zu den Leuten, die immer gesagt haben, diese neue Realität in Europa haben wir spätestens seit 2014, seit der Annexion der Krim, aber das hat man in Deutschland ignoriert. Man könnte auch noch weiter zurückgehen bis zum Georgienkrieg von 2008. Das heißt, dass sozusagen die deutsche Politik verspätet nach diesem Überfall auf Kiew das eingesehen hat, dass man das nicht mehr ignorieren kann, diese neue Realität. Aber es beinhaltet natürlich auch einen Politikwechsel in der Innenpolitik, nicht? Also das heißt, die Wiederaufrüstung der Bundeswehr, das, was unser Verteidigungsminister Boris Pistorius als die Kriegstauglichkeit Deutschlands genannt hat, dass wir wieder in der Lage sein müssen, auch einen größeren Krieg oder Konflikt zu führen, dass wir in der Lage sein müssen, das Bündnis zu verteidigen, das Land zu verteidigen. Das sind ja alles Dinge, die nicht gewährleistet sind, nicht? Wir haben ja unter Angela Merkel so stark abgerüstet, dass wir noch nicht mal unseren Bündnisverpflichtungen nachkommen können. Und ich glaube, der Bundeskanzler hatte recht, wenn er hier diese Zeitenwende ausgerufen hat, damals im Bundestag. Das war eine sehr gute Rede. Ich habe das sehr unterstützt immer. Aber jetzt gilt es eben, diese Zeitenwende auch mit ganz konkreten Inhalten zu füllen, nicht? Die Zeitenwende mit Leben zu erfüllen, die Zeitenwende zusammen mit Frankreich, zusammen mit Polen, zusammen mit der NATO, mit unseren Partnern zu gestalten und dann auch dahin zu kommen, dass dieses Europa keine Angst mehr haben muss vor Wladimir Putin oder anderen.
Und was ist in den 2 Jahren gelungen, Ihrer Ansicht nach?
Naja, wir haben ja schon eben, das habe ich ja erwähnt, wir sind der zweitstärkste Partner der Ukraine. Wir haben einen Verteidigungsminister mit Boris Pistorius, der die größte Reform der deutschen Streitkräfte seit dem Ende des Kalten Krieges vorantreibt. Wir haben die 100 Milliarden Sondervermögen, die für die Bundeswehr ausgegeben werden. Das sind alles Schritte in die richtige Richtung, die wir auch sehr begrüßen. Aber wir glauben, das ist nicht genug. Das ist der Anfang und jetzt muss es weitergehen.
Bislang hat man gedacht, dass die Auseinandersetzung über den Ukraine-Kurs zwischen der SPD auf der einen Seite und den Grünen und FDP auf der anderen Seite verläuft. Hat Ihr Brief gezeigt, dass es auch eine harte Diskussion innerhalb der SPD gibt?
Ja, ich glaube, generell sollte man diese Problematik mit der Russlandpolitik nicht immer nur auf die SPD verengen und auch mit der Zeitenwende nicht. Da gibt es auch Probleme bei den Grünen oder bei der FDP, wenn zum Beispiel Finanzminister Lindner von der FDP immer sagt, wenig Schulden zu machen sei jetzt das Wichtigste. Ich glaube nicht, dass das in Kriegs- und Krisenzeiten das Wichtigste ist. Ich wäre sehr dafür, große Schulden auch zu machen, wenn das Geld dann für die Sicherheit Deutschlands, für die Sicherheit Europas, für die Sicherheit meiner Kinder ausgegeben wird. Das ist, glaube ich, ein Problem der FDP, dass sie da fixiert ist auf gewisse Sachen. Nicht bei den Grünen ist das Problem, dass sie genau zu Kriegsbeginn unsere letzten 3 Atomkraftwerke abgeschaltet haben und damit die Energiesicherung dieses Landes stark gefährdet haben. Also alle Parteien, glaube ich, haben ihre spezifisch deutschen Steckenpferde, Einstellungen aus den Friedenszeiten, aus den goldenen Jahrzehnten nach dem Ende des Kalten Krieges, als Deutschland dachte, es sei nur noch von Freunden umzingelt. Alle bringen das mit und alle müssen gemeinsam die Anstrengung jetzt machen, sozusagen in dieser neuen Realität sich zurechtzufinden, nicht in der Welt eben der Zeitenwende. Und das ist zurzeit eben eine Welt des Krieges und des Konflikts mit Russland. Da liegen große Aufgaben nicht nur vor der SPD, sondern auch vor der CDU, was die Aufarbeitung der Ära Merkel angeht, oder eben auch vor der FDP und den Grünen. Ich glaube, das ist am Ende eine nationale Anstrengung, aber auch eine europäische Anstrengung, nicht? Ich meine, wenn man sich Frankreich anschaut, das schreiben wir ja auch in dem Brief, dann reicht es auch nicht, antirussische Rhetorik jetzt zu fahren. Das ist ja sehr begrüßenswert, dass Herr Macron jetzt sozusagen ein bisschen die Handschuhe ausgezogen hat und Putin ein bisschen härter anpackt. Aber wenn man sich sozusagen die Leistungen von Frankreich für die Ukraine anschaut, da kann ich mir mehr vorstellen, ehrlich gesagt.
Einige deutsche Entscheidungen in den letzten 2 Jahren haben viel Unmut in Europa hervorgerufen. Glauben Sie, dass das außenpolitische Ansehen Deutschlands darunter gelitten hat?
Ich glaube, das außenpolitische Ansehen Deutschlands hat extrem unter den 16 Jahren Merkel gelitten. Insbesondere in Ihrem Land, in Polen, wo die Beziehungen ja historisch schlecht wurden unter Angela Merkel. Aber auch in vielen anderen kleinen Staaten. Wissen Sie, man kann viel über Helmut Kohl sagen, den Kanzler der deutschen Einheit. Aber Helmut Kohl verstand, dass man nicht nur mit Großmächten Politik machen kann. Ja. Der ist auch nach Amsterdam gefahren, nach Kopenhagen, nach Riga, nach Prag und sowieso auch nach Warschau. Und Angela Merkel hat Politik gemacht zwischen Peking, Washington, Paris, vielleicht nach London und natürlich Moskau. Das ist etwas sozusagen, was wir wieder ändern müssen. Deutschland muss wieder europäische Politik machen. Deutschland darf nicht solche Alleingänge gehen wie Nord Stream. Nord Stream war ein deutscher Sonderweg, ein deutscher Alleingang, sondern wir müssen uns abstimmen mit unseren Partnern. Deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass dieses Weimarer Dreieck mit Deutschland, Frankreich und Polen wiederbelebt wurde in den letzten Wochen und Monaten. Das ist der Weg in die Zukunft und nicht der Weg dieser Alleingänge, wie Frau Merkel das gemacht hat, oder der Weg sozusagen nur nach Peking zu schauen und Washington und Moskau. Unsere engen Partner sind in Paris, in Warschau, in Kiew. Das sind unsere Nachbarn.
Und wie stellen Sie sich das Ende des Krieges vor?
Oh Gott, ich stelle mir das vor allen Dingen so vor, dass Russland den nicht gewinnt, nicht? Wir wissen alle, dass Kriege ihre eigene Dynamik haben, wenn man das als Historiker studiert hat. Insofern kann man da im Moment keine, glaube ich, felsenfeste Prognose ausgeben. Im Moment ist, glaube ich, die Lage sehr, sehr dramatisch für die Ukraine. Wir müssen dringend mehr tun. Aber wir müssen verhindern, dass Putin diesen Krieg gewinnt und die russische Dominanz in Osteuropa wieder größer wird. Das ist ganz deutlich. Wie das dann am Ende genau enden wird, wissen Sie, wenn Sie in die russische Geschichte zurückschauen, dann sehen Sie, dass Niederlagen nie gut waren für russische Herrscher, nicht? Denken Sie an den letzten Zaren, Nikolaus II., verliert den Ersten Weltkrieg und das ist auch das Ende dann der Zarenherrschaft. Denken Sie an Gorbatschow und die Niederlage in Afghanistan, das hat auch innenpolitische Konsequenzen gehabt. Der Krimkrieg führte damals im 19. Jahrhundert direkt in die großen Reformen in Russland. Also die russische Innenpolitik ist auch fragil. Man soll Putin auch nicht stärker machen, als er ist. Ich glaube, Russland ist schon in einem gewissen Imperial Overstretch wieder drin. Aber das liegt auch an uns sozusagen, wie stark wir sind und wie stark wir die Ukraine vor allen Dingen machen, wie stark wir in unserer Unterstützung sind, wie unnachgiebig wir sind. Und dann hoffe ich, dass dieser Krieg für Europa noch ein gutes Ende nehmen kann, soweit man davon einem guten Ende sprechen kann, nicht? Es sind schon Hunderttausende gestorben. Die Zerstörungen in der Ukraine sind unglaublich. Man wird auch nach dem Krieg über die Kriegsverbrechen und über Reparationen reden müssen. Das sind alles Themen, die noch vor uns liegen. Aber ich finde das manchmal etwas zu verfrüht, um jetzt darüber zu reden, nicht? In Deutschland gab es auch schon im letzten Jahr zum Beispiel eine Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine. Da haben ich und andere auch gesagt, naja, man sollte jetzt vielleicht erst einmal die Ukraine mit Waffen unterstützen und dann kann man danach auch über den Wiederaufbau und die Rolle Deutschlands dabei reden. Aber wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann gibt es da nicht viel wieder aufzubauen, nicht? Wir haben gesehen, was mit Städten passiert, die in russische Hand fallen. Wir kennen das Schicksal von Mariupol. Wir haben den bewegenden Film gesehen, der den Oscar gewonnen hat. Das ist das, was uns bevorsteht, wenn Russland diesen Krieg gewinnt. Und das gilt es um jeden Preis zu verhindern.
Und in diesem Kontext ist auch wichtig, was Politiker öffentlich sagen. Eine letzte Frage noch. Wieso hat sich Ihrer Ansicht nach Bundeskanzler Olaf Scholz so schwer mit der Aussage getan, dass die Ukraine den Krieg gewinnen sollte? Er bevorzugte die Phrase, Ukraine sollte den Krieg eher nicht verlieren. Das ist doch ein großer Unterschied in meinen Ohren.
In meinen Ohren auch. Ich meine, das ist eine Frage, die Sie natürlich dem Bundeskanzler stellen müssen. Ich mache mir diese Formulierung nicht zu eigen. Ich möchte, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Das habe ich ja auch gesagt. Ein bisschen, glaube ich, sehen Sie, hat das auch was mit der Geschichte zu tun, nicht? Vor 1914, nicht? Da konnte man sich in Deutschland nur vorstellen, dass Deutschland Kriege gewinnt. Ja? Da hatten wir die preußische Armee und den großen Generalstab und Ladel und sozusagen und waren überzeugt, dass wir die besten Soldaten der Welt sind. Nach zwei verlorenen Weltkriegen sieht das etwas anders aus. Und ich glaube, in Deutschland hat man an manche Teile der Politik gar keine Vorstellung mehr davon, dass man einen Krieg auch gewinnen kann. Sie denken sozusagen, Kriege sind zum Verlieren da. Nicht? Weil wir diese Erfahrung gemacht haben, historisch im 20. Jahrhundert. Und es hat fast so ein bisschen so eine Problematik zu sagen, man will einen Krieg gewinnen. Da fürchtet man sich fast vor dieser Aussage. Und ich glaube, das steckt den Deutschen ein bisschen in den Knochen. Und wichtig ist aber, glaube ich, was wir konkret machen, wie wir das dann am Ende nennen. Und die Semantik ist, glaube ich, auch wichtig. Aber im Moment ist, glaube ich, zentral, dass wir jetzt tatsächlich endlich die Unterstützung der Ukraine noch besser aufstellen, noch besser organisieren, dass die Ukraine aus diesem Kriegstief herauskommt, aus der Krise herauskommt. Und wir im nächsten Jahr hoffentlich in einer besseren Lage sind als in diesem Jahr, denn ich befürchte, dass dieses Jahr, was gerade erst begonnen hat, kein leichtes Jahr werden wird, insbesondere für die Ukraine, aber auch für Gesamteuropa. Und wir haben es alle in der Hand, insbesondere auch die deutsche Politik als Führung des größten Landes und wichtigsten Landes in Europa, etwas daran zu ändern.
Ja, viele haben hinter solchen Aussagen von Olaf Scholz seine vermeintliche Russland-Affinität gespürt. Gibt es die oder gibt es sie nicht?
Ich glaube nicht, dass der Bundeskanzler im Verdacht steht, besonders russlandaffin zu sein. Nicht, das sind andere Leute in Deutschland und in der Partei, die häufig nach Moskau gefahren sind, die diese speziellen Kontakte da gepflegt haben. Da gehört, glaube ich, der Bundeskanzler nicht dazu. Ich glaube tatsächlich, dass es eher diese historischen Gründe sind, die ich eben angeführt habe. Was natürlich noch da hinzukommt, ist das ähnlich wie 1991, nicht damals mit Gorbatschow, dass man natürlich Angst davor hat in Deutschland, ich glaube auch in den USA übrigens, in Washington, was passiert, wenn Putin diesen Krieg verliert und Russland weiter desintegriert, nicht? Man kann ja auch eine historische Geschichte erzählen, die 1917 beginnt, vom Zerfall des russischen Imperiums. Und dieser Zerfall, da gibt es ja auch bekannte Historiker, die das so glauben, zum Beispiel Alexander Etkin, nicht vielleicht der wichtigste russische Historiker zur Zeit, der sagt, dieser Krieg wird wahrscheinlich als Resultat den weiteren Zerfall des russischen Imperiums beschleunigen. Das heißt, dass der Kaukasus oder Sibirien oder Tatarstan sich dann von Russland auch ablösen. Und davor hatte der Westen schon 1991 Angst. Ne? Da gab es die berühmte Kiewer Rede vom älteren US-Präsidenten Bush, der gesagt hat, ihr dürft alles machen hier in der Ukraine, aber nicht unabhängig werden. Und ein halbes Jahr später war die Ukraine dann unabhängig. Das heißt sozusagen, man muss sich da auch den Realitäten stellen, dass wir auch dieses Schicksal Russlands, glaube ich, nur sehr wenig beeinflussen können. Und man hat in Berlin und Washington, glaube ich, teilweise zu viel Angst davor, dass die Dinge in Russland außer Kontrolle geraten könnten, dass man sozusagen vielleicht in den Bürgerkrieg da rutscht oder eben in diesen weiteren Staatszerfall, so wie man das 1991 einmal erlebt hat. Aber ja, das kommt ja auch darauf an, wen man da fragt, nicht? Wenn Sie jemanden in Riga oder in Vilnius fragen, dann sind Sie natürlich froh über das Jahr 1991 und sind heutzutage in der NATO und in der EU. Also der Zerfall von Imperium muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Das muss ich Ihnen in Polen nicht erzählen. Aber in Deutschland hat man, glaube ich, Angst vor diesem Wandel, der da eventuell kommt. Und man steckt eben noch zu stark, das sagte ich ja am Anfang des Gesprächs, mit dem Kopf in den Friedenszeiten drin. Und man hat noch nicht akzeptiert, dass dieser Krieg die Dinge ändern wird, nicht? Wir können nicht besonders viel aus der Geschichte lernen, glaube ich. Aber wenn wir eine Sache lernen können, ist, dass Kriege immer eine Beschleunigung sozialer und politischer Prozesse bringen. Und vor dem Krieg ist immer anders als nach dem Krieg. Und das müssen wir einsehen, dass das auch bei diesem Krieg so sein wird. Es gibt kein Zurück zu der Welt von 2014 oder 2010 oder so, sondern es wird eine andere Welt sein, in der wir aufwachen werden, wenn dieser Krieg zu Ende ist. Und in diesem Moment geht es darum, diese Welt zu gestalten und vor allen Dingen für die Freiheit in Europa, für die Freiheit der Ukraine, um für unseren Schutz vor Russland einzustehen. Das ist alles, was wir machen können. Und dann müssen wir sehen, wo dieser historische Wandel uns hinbringt.
Professor Jan-Klaas Behrens, Historiker, Hochschullehrer, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Mit Jan-Klaas Behrens hat Jakub Kukler gesprochen. Und das war es auch schon für heute in der Sendung aus Warschau. Schalten Sie auch morgen ein, dann zu den Themen der Woche mit Jakub Kukler und seinem Gast. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Deisa. Do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.